Glaubensbekenntnis unabhängiger bibeltreuer Gemeinden, Teil 2. Wir haben es so geändert, dass wir insgesamt 5 Vortragsblöcke haben, nicht nur 4, sodass wir nicht so ins Gedränge kommen. Und wir wollen deshalb immer 3 Abschnitte aus diesem Bekenntnisentwurf betrachten. Heute mit Gottes Hilfe die Themen der Heilige Geist, die Unterscheidung der Geister und der Mensch, also die Anthropologie. Und es ist immer ein riesiges Feld, so wollen wir gleich beginnen. Wir lesen, ihr habt ja alle die Zeitschrift vor euch, unter dem Abschnitt der Heilige Geist. Wir glauben, dass zur Erlösung des in Sünde verlorenen Menschen die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist notwendig ist. Und das lesen wir in der Bibel selber, in Johannes 3, Vers 5. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und der Herr Jesus sagt auch, ihr müsst von oben geboren werden. Das kann man übersetzen von oben oder von neuem. Es ist aber kein Unterschied oder Gegensatz, sondern bedeutet im Grunde das Gleiche. Die Geburt, die Gott schenkt, geistlich schenkt, wenn der Mensch das neue Herz bekommt, in dem der Heilige Geist in ihm Wohnung nimmt. Wenn er sein Leben dem Herrn Jesus übergeben hat, seine Sünden bereut hat und gesagt hat, Herr, hier bin ich, nimm du mich ganz hin, ich will dir dienen, will dir nachfolgen, regiere du mein Herz, sei mein Retter, aber auch mein Herr, dann ist der Mensch wiedergeboren. Und ich hoffe, wir alle, die wir hier sind, können das auch von uns sagen. Die Bekehrung, das heißt, dass ich vom alten Leben umkehre, vom Sündenleben, das ins Verderben führt, und eine 180-Grad-Wende mache und Richtung Himmelreich gehe, mit Jesus wandle, auf seinem schmalen Weg dem Lamme nachfolge. Das ist die Bekehrung, die Wiedergeburt. Wenn ich mich bekehre, dann zieht der Heilige Geist in mein Herz ein. Das geht Hand in Hand. Das eine ist mir vom Menschen her gesagt, ich kehre um. Ja? Ich ändere meine Gesinnung wörtlich, Metanoeo. Oder eben die Wiedergeburt, die neue Geburt von oben, von Gott kommend. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist zieht unser Herz. Durch ihn wohnt Gott in uns, wohnt Jesus in uns. Und Wasser, das ist das reinige Wasserbad des Wortes. Wenn wir das Wort Gottes hören und aufnehmen, und Geist, das ist der Heilige Geist selber. Und so dürfen wir neu geboren werden. Johannes 3, Vers 5. Nur wer neu geboren ist, ist auch gerettet. Es ist übrigens nicht zu verwechseln mit der Wiedergeburt im Hinduismus, Buddhismus und anderen Religionen, sondern es ist keine Neugeburt im Fleisch, sondern eben die geistliche Neugeburt, muss man ganz klar unterscheiden. Diese fernöstlichen Religionen, die lehren ja die Wiedergeburt im Leibe, dass der Mensch immer wieder hier auf die Erde kommt und einen neuen Leib überkleidet bekommt. Und Erlösung heißt dort Auflösung, dass man irgendwann so im Buddhismus ins Nirvana eingeht, dass der Mensch hier nicht mehr im Leidenstal immer wieder sich verkörpern muss, sondern dass das einfach einmal aufhört. Das ist dieses fernöstliche Verständnis, was aber nichts mit der biblischen Wiedergeburt zu tun hat. Nun lesen wir weiter. Der Heilige Geist, und da möchte ich noch etwas einfügen, wir können ja immer noch dazulernen, der Heilige Geist ist eine Person, keine bloße Kraft, möchte ich noch ergänzen, zu dem, was wir schriftlich vor uns haben, sagen. Ganz wichtig zu betonen, eine Person, keine bloße Kraft. Viele meinen ja, der Geist Gottes sei nur eine Kraft, so wie der elektrische Strom. So lehren Zeugen Jehovas, so lehren sämtliche spiritistischen Sekten, so lehren es auch manche charismatischen Kreise, so kommt jetzt die Kraft über dich. Aber der Heilige Geist ist die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit, wie wir gestern schon gehört haben. Vater, Sohn, Heiliger Geist, was daran deutlich wird, dass er sprechen kann, dass er Dinge bewegt, dass er als der Tröster in unser Herz zieht, als der Parakletos im Griechischen. Er kann betrübt werden, er kann gedämpft werden, er kann sogar belogen werden. Das haben Ananias und Sapphira getan in der Apostelgeschichte. Man kann keinen elektrischen Strom belügen, ja, aber eine Person, Gott, den Heiligen Geist. Es wird hier parallel gesetzt in Apostelgeschichte, ich glaube 5 steht es oder 3, müsst ihr mal nachschauen, Ananias und Sapphira. Da heißt es, ihr habt Gott belogen und dann heißt es, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Parallel formuliert. Also keine Kraft, sondern eine Person, die allerdings Kraftwirkungen entfaltet, wo Gott durch seinen Geist in unserem Leben Raum gewonnen hat. Dann wird er uns leiten, trösten, erquicken, erfrischen, führen. Wunderbar. Und das hören wir jetzt, welche Wirkungen der personale Heilige Geist entfaltet. Der Heilige Geist, so lesen wir, überführt den Menschen von Sünde, bewirkt in ihm Glauben und Umkehr, leitet ihn in alle Wahrheit und befähigt ihn zu einem Leben der Heiligung und Nachfolge Jesu Christi. Dazu als biblischer Beleg Johannes 16, Verse 7 folgende. Der Herr Jesus spricht: Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, also zum Vater gehe, in den Himmel. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Tröster, der Beistand, der Paraklet, der Anwalt, ja, euer Fürsprecher, nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn, nämlich den Geist, zu euch senden. Und wenn jener, der Heilige Geist, kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das ist nämlich die allergrößte Sünde, wo Menschen den Sohn Gottes, ihren einzigen Erlöser, ablehnen. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Teufel ist gerichtet. Ja, das wird alles der Heilige Geist tun. Er wird überführen von Sünde. Die größte Sünde, der Unglaube, der Hochmut, der dadurch zum Ausdruck kommt, dass Menschen ihren einzigen Retter ablehnen. Und dann daraus folgen dann die ganzen einzelnen Sünden. Neid, Hass, Unzucht, Hader, Streit, Lieblosigkeit, alles, was ja uns befleckt vor Gott. Aber das kommt aus der Wurzel oder Ursünde, der Gottesleugnung, der Ablehnung des Erlösers Jesus Christus. Also der Heilige Geist überführt den Menschen von der Sünde. Aber er bewirkt in ihm auch den Glauben und die Umkehr. Es kann niemand zum Vater kommen, außer wenn er ihn zieht. Und er zieht uns durch das Wort und durch den Geist. Durch Wasser und Geist gewissermaßen. Dadurch erfolgt die Wiedergeburt. Ja? Das Wort, das Wasserbad des Wortes und der Geist, das zieht uns zum Herrn, zu Gott. Gott sendet seinen Geist. Und wenn das Wort verkündigt wird und es im Geiste Gottes geschieht, dann ist Vollmacht da. Dann geht es auch zu den Herzen und die Menschen werden umkehren und Buße tun. Manche werden sie auch verstocken, aber wenn der Geist zieht, die werden dann auch zu Gottes Kindern. Das ist das Geheimnis der Erwählung. Aber wir können da nicht mehr sagen, als die Bibel sagt. Wir dürfen es dankbar so annehmen. Ja. Wir können niemanden bekehren, aber Gott durch seinen Geist, wenn das Wort verkündigt wird, er kann die Herzen zu sich ziehen. Das ist das Geheimnis der Erwählung. Aber mehr als das dürfen wir und können wir darüber nicht sagen, nach meiner Meinung. Wir sollen allen das Evangelium verkündigen. Was dann daraus wird, das wirkt Gott in seiner Souveränität. Predige das Wort, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, sagt uns das Wort Gottes. Der Heilige Geist also bewirkt Glauben und Umkehr. Er leitet in alle Wahrheit. Und die Wahrheit ist ja letztendlich unser Herr Jesus Christus selber. Ich bin die Wahrheit, Johannes 14, Vers 6, sagt Jesus Christus. Und er sagt auch bezüglich des Wortes Gottes zu seinem Vater im Gebet, Johannes 17, dein Wort ist die Wahrheit. Und wir können das Wort Gottes und wir können den Sohn Gottes, das Wesen Gottes nur verstehen, wenn der Heilige Geist uns die geistlichen Augen öffnet. Wenn wir die Bibel ohne Gebet, ohne Geistesleitung lesen, dann können wir sie nicht wirklich begreifen. Aber wenn wir immer vor dem Bibel lesen, beten, Herr, öffne mein Herz, schenk mir das rechte Verständnis deines Wortes, dann wird er uns auch leiten. Ich lese die Bibel nie ohne Gebet. Ja. Und nur dann nimmt Gott auch die Decke weg, die über den ungläubigen Menschen liegt. Deshalb verstehen die Ungläubigen die Bibel nicht, weil sie auch nicht beten. Sie haben keine Beziehung zu Gott. Sie können nur so Teile verstehen und verstehen es dann noch falsch und sehen dann nur Widersprüche. Aber wenn wir vom Geist geleitet sind, da wird uns alles nicht, aber das Entscheidende, klar, unser Erkennen bleibt auch Stückwerk, ja. Wir wollen nicht stolz sein, sondern im Gegenteil ganz abhängig vom Herrn. Aber wir können verstehen, was für unser Leben und unser ewiges Leben notwendig ist. Der Heilige Geist leitet in alle Wahrheit. Er befähigt den Menschen zu einem Leben der Heiligung und Nachfolge Jesu Christi. Heiligung heißt, sich absondern von allem, was böse ist, was Sünde ist. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Wir sind dauernd umgeben von Sünde. Ja, in unserem eigenen Herzen versucht Satan immer wieder, uns zur Sünde zu verleiten. Aber durch den Heiligen Geist, durch Gottes Gnade, die dadurch wirkt, bekommen wir Kraft, der Sünde zu widerstehen. Bekommen wir ein weiches Herz, um Buße zu tun, Erkenntnis der Sünde und Wachstum im Glaubensleben, das ist die Heiligung, also Absonderung vom Bösen und Nachfolge Jesu Christi. Die Rechtfertigung, das heißt, wir werden gerecht gesprochen, freigesprochen vom ewigen Verderben, von der ewigen Verdammnis. Das ist die Rechtsprechung. Aber die Heiligung heißt, dass wir ein neues Leben erhalten, ja, geradezu auch eine neue Wesensart, dass wir verwandelt werden, immer mehr in das Bild Jesu Christi und ihm dann auch auf dem schmalen Weg nachfolgen dürfen. Johannes 16, Vers 7 folgende, ist auch ausgeführt, überhaupt in den ganzen Johannes-Kapiteln, in den Abschiedsreden unseres Herrn Jesus. Wichtig ist auch ein folgender weiterer Aspekt, nämlich, dass der Heilige Geist, ja, man kann sagen, wie ein Hinweisschild ist auf den Vater und auf den Sohn. Es gibt heute Strömungen, die stellen den Heiligen Geist ganz ins Zentrum. Aber in der Bibel ist es anders. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, immer wieder auf den Vater und auf den Sohn hinzuweisen. Das ist ein göttliches Geheimnis, das wir auch nicht auflösen können. Aber so hat jede Person der göttlichen Dreieinigkeit ihre spezielle Aufgabe. Und deshalb habe ich so formuliert, er, also der Heilige Geist, verherrlicht nicht sich selber, sondern den Herrn Jesus Christus. Dazu nur eine Belegstelle, Johannes 16, Vers 14. Da sagt Jesus, er, der Tröster, also der Heilige Geist, wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Ganz konkret ist das geschehen, indem der Geist die Evangelien und die Briefe und die Offenbarung des Neuen Testaments geschenkt hat. Durch den Geist Gottes wurde das den Boten eingegeben. Und dadurch wurde Jesus über Kreuzigung und Auferstehung und Himmelfahrt hinaus verherrlicht. Für alle Zeiten, indem das Schrift wurde. Ja, das Wort wurde zur Schrift, aber inspiriert vom Geist Gottes. Wie wir gehört haben im Timotheusbrief, die geistgehauchte Schrift. Er verherrlicht nicht sich selber. Und deshalb finden wir auch nirgends in der Bibel, ihr dürft mich gern korrigieren, falls es doch sein sollte, aber ich habe es noch nirgends gefunden, es findet sich nirgends in der Bibel ein Gebet zum Heiligen Geist. Nur zum Vater natürlich, aber auch zum Sohn. Im Sohn wird auch gebetet, zum Beispiel Stephanus, als er gesteinigt wird, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und da war der Herr Jesus schon zur Rechten des Vaters. Ja? Und es gibt noch weitere solche Beispiele, auch wenn Thomas sagt zum auferstandenen Herrn, mein Herr und mein Gott, ja, ist auch schon ein Gebet zum auferstandenen Herrn. Und viele weitere Beispiele, wo Menschen zum Vater und zum Sohn beten, aber nirgends zum Heiligen Geist. Und deshalb haben wir so formuliert, er, der Heilige Geist selber, wird nicht selber angebetet, sondern er hilft unserer Schwachheit auf und vertritt uns im Gebet mit unaussprechlichem Seufzen. Römer 8, Vers 26. Da steht, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Wenn wir manchmal nicht wissen, was und wofür wir beten sollen, dann bete doch, Herr, zeig mir durch deinen Geist, Vater, zeig mir durch deinen Geist, was ich beten soll. Und er wird es uns auch zeigen. Ganz praktisch ist es hilfreich, wenn wir, wie ich es habe, auch eine Gebetsliste haben, dass wir auch wichtige Anliegen nicht vergessen uns immer wieder daran erinnern lassen. Und das empfehle ich euch auch, wichtige Gebetsanliegen, auch Personen, für die wir beten sollten, regelmäßig aufzuschreiben. Aber letztendlich ist es auch hier ein Geschenk des Heiligen Geistes. Er vertritt uns im Gebet mit unaussprechlichen Seufzern. Und dann die Frucht des Geistes. Er wirkt Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit oder Selbstbeherrschung kann es übersetzt werden, als gute geistliche Frucht in allen wahrhaft Gläubigen. Galater 5,22 steht genau das. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und da zeigt sich eben der wahrhaft Gläubige, denn nur der, der auch diese Frucht hervorbringt, ist vom Geist Gottes geleitet. Wenn jemand dagegen die Werke des Fleisches permanent produziert, merkt man, da stimmt geistlich etwas nicht. Wenn jemand dauernd zornig ist, dauernd wütend, dauernd in schlimmen Sünden lebt und behauptet, er sei Christ, dann muss man fragen, bist du wirklich wiedergeboren? Muss man sich auch vielleicht selber fragen, ja, und Buße tun, wirklich den Herrn bitten, dass er einen erneuert. Das ist die Frucht des Geistes und die sollte jeden Jünger, jede Jüngerin Jesu kennzeichnen. Die Frucht des Geistes ist etwas, was jeder Christ durch die Kraft Gottes hervorbringen kann, darf und sollte. Dagegen die Geisteswirkungen, die Charismata oder Pneumatika, Gnadengaben oder Geistesgaben, die hat nicht jeder in gleicher Art. Die sind verteilt in der Gemeinde zur gegenseitigen Erbauung. Ist ganz wichtig zu unterscheiden. Die Frucht also ist etwas, was jeden Jünger des Herrn kennzeichnet, zumindest kennzeichnen sollte. Und die Gnadengaben, da wird es ganz ausführlich im 1. Korinther 12 bis 14 beschrieben, die sind zum gemeinsamen Nutzen über die Glieder der Gemeinde verteilt. Keiner hat alle Gaben. Der Apostel Paulus fragt mal, können alle weissagen, können alle in Sprachen reden, können alle Wundertaten tun oder ich gebe es jetzt frei wieder, ja? Die Antwort kann nur heißen nein, sondern sie sind verteilt zum gemeinsamen Nutzen. Ich habe vor einiger Zeit die Gnade gehabt, den ganzen 1. Korintherbrief auszulegen. Ich möchte jetzt hier nicht alles wiederholen. Es ist aufgezeichnet worden, auch auf MP3-CD, aber will nur kurz einiges dazu sagen. Es ist ja ein riesiges Feld, wo auch viel Diskussion gibt, ja, mit Geistesgaben, charismatische Bewegung, nur diese Stichworte zu erwähnen, Pfingstbewegung, da wird es ja alles sehr betont, was kann man sagen und was nicht. Nun, wir haben folgendermaßen formuliert über die Geistesgaben. Hier nun der letzte Passus in dem Artikel der Heilige Geist. Geistesgaben dagegen schenkt er, also der Herr durch den Geist Gottes, individuell unterschiedlich zum gemeinsamen Nutzen und zur Auferbauung der Gemeinde. Individuell unterschiedlich zum gemeinsamen Nutzen und zur Auferbauung der Gemeinde. Eben gerade nicht zur Selbsterbauung. Da gibt es eine Stelle, ja, wer weissagt, der erbaut die Gemeinde. Wer aber in Sprachen redet, manche übersetzen auch in Zungen redet, der erbaut sich selber. Das ist aber abwertend gemeint. Wir sollen die Gemeinde erbauen, nicht uns selber. Das ganze Kapitel 1. Korinther 14, was immer wieder für das Zungenreden angeführt wird, ist am Grunde, ich sage es mal ganz zugespitzt, ein Kampf gegen die übertriebene Betonung dieser spektakulären Gabe. Es geht immer um das prophetische Reden, die verständliche Verkündigung des Wortes Gottes in die Situation der Gemeinde hinein, dass Schuld aufgedeckt wird, dass Menschen gestärkt werden, ermahnt werden, korrigiert werden, erbaut werden. Das ist entscheidend. Und das nennt die Bibel Weissagen oder prophetische Rede im Unterschied zum Zungen- oder Sprachenreden. Wenn ihr das mal vergleicht, 1. Korinther 14, wo da die Gewichtung liegt. Ich möchte dazu, wenn es um die Unterscheidung der Geister geht, noch einige Zitate bringen aus der Bibel selber. Hier aber zunächst einmal die Feststellung, dass die Geistesgaben individuell unterschiedlich sind zum gemeinsamen Nutzen. Und noch zwei abschließende Sätze und direkt unter der Heilige Geist, wobei der nächste Abschnitt Unterscheidung der Geister natürlich sehr eng zusammengehört dazu. Aber dann haben wir noch so formuliert, jeder wahrhafte Christ ist von wann an mit dem Heiligen Geist erfüllt und welchem Zeitpunkt an?
Der
Seid ihr einverstanden? Ja, wir haben es auch so formuliert. Jeder wahrhafte Christ ist vom Zeitpunkt seiner Wiedergeburt an mit dem Heiligen Geist sogar versiegelt. Epheser 1, Vers 13. Eine ganz klare Stelle. Wir müssen immer von den klaren Stellen ausgehen, gerade bei so entscheidenden Lehrfragen. Nicht von unklaren Stellen. Die gibt es auch, wo man nicht sofort verstehen. Und deshalb dürfen wir den biblischen Gesamtzusammenhang beachten. Müssen das auch, um die Bibel recht zu verstehen. Und so lesen wir in Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Als ihr gläubig wurdet. Nicht in einer späteren Stufe. Und deshalb der Schlusssatz hierzu, zu diesem Abschnitt über das Thema der Heilige Geist. Die oft durch Handauflegung vermittelte sogenannte Geistestaufe als zweite Erfahrung lehnen wir ab. Weil dadurch können falsche Geister in den Menschen kommen. Er denkt, er muss jetzt noch eine höhere Stufe erlangen. Und da setzt dann der Verführer an und sagt, ja, dir reicht es nicht, die Wiedergeburt. Du brauchst noch zusätzlich Erfahrung. Und dann kommen fremde Geistesmächte hinzu. Und der Mensch bekommt plötzlich Anfechtungen bis hin zu Lästergedanken. Es gibt viele solche Zeugnisse von ehemaligen Charismatikern, die das erlebt hatten. Und erst als sie wieder sich davon haben frei beten lassen, Buße darüber getan haben, sind diese Lästergedanken und Anfechtungen weggegangen. Es gibt mancherlei Zeugnisse und kann davor nur warnen, vor allem wenn dann von wildfremden Leuten noch die Hand aufgelegt wird oder von irgendwelchen bekannten sogenannten Heilungspredigern und man kennt sich gar nicht, es wurde gar keine Sünde bereinigt, gar kein seelsorgerliches Gespräch geführt. Da wird dann reihenweise, legt man natürlich rein, legt den Leuten die Hände auf. Und ich sage euch mal, es geschieht hier eine okkulte Belastung und Verschmutzung. Weil die Bibel sagt, lege niemand vorschnell die Hände auf, denn du kannst dich dadurch teilhaftig machen, fremder Geister oder fremden Geistes.
Ja. Beispiel für falsches Auflegen und unbiblisches.
Ja, es gibt natürlich auch biblisches Auflegen. Wenn jemand Buße tut über die Sünden und die Vergebung zugesprochen bekommt oder jemand eingesetzt wird in einen Dienst, wo man sich gut kennt, ja, da ist dann nicht diese Gefahr. Aber dieses unkontrollierte Hände auflegen in massenhaften Veranstaltungen. Und es gibt auch übrigens in heidnischen Religionen solche Dinge. Im Hinduismus etwa das Phänomen des Shaktipat. Shaktipat. Da wird also auch die Hand aufgelegt, dann fährt der Dämon oder die Dämonen fahren hinein in die Person und dann bekommt etwa die Hindus dann diesen schwarzen Punkt drauf gezeichnet, als Zeichen, dass jetzt die Geister oder Götter, wie sie meinen, in ihnen wohnen. Und das geschieht meines Erachtens auch bei solchen pseudocharismatischen, also lügencharismatischen Veranstaltungen, wo in unkontrollierter Weise Geist ausgeteilt wird. Aber welcher Geist? Man muss da wirklich vorsichtig sein. Und deshalb aus tiefer Not heraus von vielen Christen, die da schon Probleme bekommen haben, so die Formulierung, ich wiederhole es nochmal, die oft durch Handauflegung vermittelte sogenannte Geistestaufe als zweite Erfahrung lehnen wir ab. Abgesehen auch davon, dass dadurch ein Stufendenken entsteht. So nach dem Motto, wir haben eine höhere Stufe des Christseins erreicht, als die, die einfach nur sich mal bekehrt haben. Wir haben jetzt noch die Geistestaufe. Unsere Väter haben davor immer gewarnt, haben auch vor dem Hochmut gewarnt, der damit einhergeht, aber auch vor der Befleckung durch falsche Geister, dämonische Mächte. Ganz klar nochmal Epheser 1, 13, als ihr gläubig wurdet, wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Was natürlich nicht ausschließt, dass auch ein Christ den Geist Gottes dämpfen kann und wenn er darüber Buße tut, dann wird er wieder neu erfrischt, ja, mit dem ungehinderten Wirken des Heiligen Geistes. Aber das hat nichts zu tun mit dieser zweiten Stufe oder Erfahrung, dass wir das auch ganz klar unterscheiden. Wir sollen den Geist Gottes nicht dämpfen, aber auch nicht annehmen, wir hätten eine mindere Stufe, wenn wir nicht noch diese Handauflegung durch irgendwelche besonderen Heilungsevangelisten oder Prediger bekommen haben. Da kommt dann noch etwas dazu, auf das ich jetzt dann gleich im nächsten Abschnitt eingehe, Unterscheidung der Geister. Das war ursprünglich zusammen in einem großen Artikel, Heilige Geist, Unterscheidung der Geister, aber weil es so umfangreich wurde, habe ich zwei Teile draus gemacht. Ja. Und deshalb jetzt praktisch als zweite Entfaltung zu dem Thema der Heilige Geist auch die Unterscheidung der Geister, wo es um die fremden und falschen Geister geht. Unterscheidung der Geister, das heißt griechisch Diakrisis ton Pneumaton. Es gibt auch eine Zeitschrift, die heißt Diakrisis, Unterscheidung, aber leider ist da kaum noch eine Unterscheidung da, weil man sich gerade in dieser Zeitschrift ganz stark der Ökumene mit Rom hingegeben hat. Und ich muss sagen, zwar in manchen Gebieten unterscheidet man noch die Geister, aber nicht mehr bezüglich da, wo die babylonische Vermischung auf uns zukommt. Da ist es eine Vermischung der Geister geworden. Darf ich das so deutlich sagen? Ich warne sonst nicht vor Zeitschriften, aber da muss man doch ein Wort einmal sagen. Es gibt jetzt auch eine andere neue Zeitschrift, Faszination Bibel. Wir haben im letzten Heft eine Analyse. Ich würde die nennen Faszination Bibelkritik. Ja. Aber das nur nebenbei bemerkt, als Klammerbemerkung. Also nicht alles, was drüber steht, hat auch den Inhalt. Und wenn wir mal abweichen sollten von der Botschaft des Schmalweges, dann dürft ihr uns auch warnen. Ja? Also wir sind immer dankbar für Korrektur. Keiner ist unfehlbar. Noch nicht mal der Papst. Ja. Ja, ihr wisst, wie ich das meine. Also, wir brauchen auch die Korrektur durch die Geschwister. Nun also die Unterscheidung der Geister. Ganz notwendig, dass wir nicht vom schmalen Weg abweichen. Deshalb, erster Punkt hier, Gottes Wort ruft uns zur Wachsamkeit und Nüchternheit auf, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Und falsche Geister tarnen sich als Heiliger Geist. Dazu gleich zwei Bibelstellen. 1. Johannes 4, Vers 1 und 2. Da heißt, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Also das heißt, jeder, der bekennt, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, als Mensch gekommen ist. Und die andere Irrlehre, die im ersten Johannesbrief abgewehrt wird, wo bestritten wird, dass Jesus Gottes Sohn sei. Ja, einmal wird die Menschwerdung des Gottessohnes bestritten, das andere Mal die Gottessohnschaft selber. Das sind zum Beispiel zwei Unterscheidungskriterien, um zu prüfen, bei Sekten, bei Ideologien, bei Religionen, ja, wie stehen sie zu Jesus Christus. Gottes Wort also ruft uns auf zur Wachsamkeit. Wachet und seid nüchtern. Und das lesen wir auch in 1. Petrus 5, Vers 8 und 9. Seid nüchtern und wachsam. Das sind genau die zwei Begriffe. Seid nüchtern und wachsam. Denn euer Widersacher, der Teufel, der Durcheinanderbringer, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist, oder an euren Brüdern, besser übersetzt, die in der Welt ist. Der Teufel ist ja raffiniert, er kann sich tarnen als Engel des Lichts, aber er geht letztendlich als der brüllende Löwe umher, in seiner Grausamkeit, Zerstörungswut. Auch wenn er sich noch so fein tarnt, er bleibt doch ein Löwe oder ein Wolf im Schafspelz, so wie auch seine Diener, die falschen Propheten. Auswendig wie Schafe, Schäflein. Aber inwendig reißende Wölfe. Lassen wir uns nicht täuschen durch schöne Masken, durch schön klingende Lehren, die heute verbreitet werden, bis hinein in die Kirchen und evangelikalen Kreise, sondern prüfen wir alles anhand des unverfälschten Wortes Gottes. Gottes Wort ruft uns deshalb zur Wachsamkeit und Nüchternheit auf. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt, nicht wenige. Und ich darf euch sagen, und das sage ich auch immer, betet auch für mich, auch für den Thomas und andere, die im Dienst des Herrn stehen. Wir bekommen fast jede Post Zuschriften von irgendwelchen Sektierern, ich ganz besonders. Da wollen sie mich überzeugen, dass die Dreieinigkeit falsch ist, dann wollen sie mich zur Allversöhnung bekehren, dann wollen sie mir irgendwelche andere Sonderlehren beibringen oder ich müsste den Schabbat jetzt wieder halten, den alttestamentlichen und so weiter. Also immer irgendwo wird versucht. Und das geht schon seit Jahrzehnten so. Nicht? Und mancher, der da nicht fest ist, der wird dann sehr schnell mürbe gemacht. Es gibt manche Brüder oder ehemalige Brüder, muss ich fast sagen, die sind dann umgefallen, haben irgendwann diese Zuschriften ernst genommen. Ja. Aber es ist wirklich Gnade. Ich zerreiße das auch immer gleich, damit unsere Kinder nicht in die Hände bekommen. Man muss manchmal auch radikal sein und sagen, ich lese gar nicht mehr erst diesen ganzen Schrott. Ich antworte auch nicht auf solche Briefe, sage ich euch ganz offen, weil ich sehe, das sind an sich nur Angriffe von unten. Wenn ich merke, dass die Leute nicht mehr korrekturbereit sind, hat es auch keinen Sinn mehr zu antworten. Manchmal habe ich es noch gemacht und dann kam es immer wieder und dann habe ich es dann nur noch weggeworfen. Deshalb, wir müssen auch nicht mit Zeugen Jehovas endlos diskutieren, wenn die kommen. Man kann ihnen ein-, zweimal ganz klar das biblische Evangelium bezeugen. Und wenn sie dann nicht korrekturbereit sind, dann müssen wir das Gespräch abbrechen. Sie noch im Gebet Jesus anbefehlen, denn zu Jesus beten sie nicht, aber wir können das. Und dann gehen sie meistens auch sehr schnell. Ich habe jetzt etliche Bücher geschrieben über Irrlehren, falsche Propheten, falsche Christus, Ideologien. Das möchte ich hier nicht wiederholen. Da würden wir noch in einem Jahr hier sitzen, wenn ich das jetzt alles wiedergeben würde. So viele gibt es, falsche Lehren und Propheten. Ja. Ich sage euch einfach, liebe Geschwister, nehmt die Heilige Schrift, vergleicht alles anhand der Heiligen Schrift. Und zwar in ihrer heilsgeschichtlichen Entfaltung. Wir leben im Neuen Bund, nicht im Alten Bund, sonst müssten wir auch noch Tieropfer bringen. Also vom Neuen Testament her vor allem ist alles zu prüfen, was auf uns zukommt. Das Alte Testament ist die Vorstufe, was sich im Neuen Bund dann erfüllt hat. Es gehört zusammen, aber wir leben im Neuen Bund. Das sage ich auch bezüglich der Sabbatfrage zum Beispiel. Ja, wir feiern den ersten Tag der Woche, weil da der Herr Jesus auferstanden ist. Und das unterscheidet uns gerade auch vom Alten Bund. Also es sind viele falsche Propheten und nicht wenige. Und sie wollen viele verführen und sie tarnen sich, falsche Geister tarnen sich, als Heiliger Geist. Darüber habe ich schon einiges gesagt. Und das sind wir jetzt auch bei diesen neuen prophetischen Bewegungen oder auch pseudo-charismatischen Gruppierungen, gewissen Pfingstrichtungen. Es ist nicht überall gleich, ja, muss auch da unterscheiden. Aber ich greife die Bewegungen nicht als solche pauschal an, sondern gewisse Phänomene innerhalb dieser Bewegungen müssen wir kritisch betrachten. Es ist auch viel fairer und sachlicher, wenn wir nicht sagen, ja, seid völlig ungläubig, alle Pfingstler gehen verloren, steht uns nicht zu, sowas zu behaupten, das stimmt auch nicht. Ja, es hat mal jemand gesagt, es werden manche Pfingstler im Himmel sein, aber kein einziger liberaler Theologe. Ich denke, da ist was dran, weil ein liberaler Theologe ist letztendlich ein ungläubiger Theologe. Liberal wird verstanden im Sinne dessen, dass er die biblischen Heilstatsachen ablehnt, als Mythen, als Legenden hinstellt. Und auch Jesus, ja, nur als Mensch und so weiter. Und nur wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Der andere hat das Leben nicht, sagt uns das Wort Gottes ganz klar. Jetzt bei der Pfingstbewegung, da gibt es eben Wahrheit und Lüge vermischt, wie auch in anderen Bewegungen sein kann. Ja. Wir wollen jetzt nicht nur auf eine Richtung zeigen. Aber weil jetzt diese Fragen hier kommen, möchte ich doch dazu etwas sagen. Was läuft innerhalb dieser Bewegungen falsch? Zum Beispiel die Überbetonung des sogenannten Zungenredens. Ja. Was ist eigentlich Zungenreden? Wir haben es jetzt so formuliert. Das Sprachenreden an Pfingsten war das Geschenk wirklich existierender Fremdsprachen und kein ekstatisches Geplapper wie im Heidentum. Ist das so? Das ist eindeutig in Apostelgeschichte 2. Deshalb lese ich einmal vor, nur einige Beispiel aus Apostelgeschichte 2. Da lesen wir ab Vers 4. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Vers 6. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Es waren also wirklich existierende Fremdsprachen, die sie plötzlich, ohne sie gelernt zu haben, sprechen konnten, die Jünger, die Apostel. Und dann nochmal in Vers 8, wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden, wird noch extra betont, um ja den Verdacht abzuwehren, es sei irgendein Geplapper von Lauten oder so. Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden, Vers 11. Und eine weitere wichtige Stelle, wir müssen auch hier von den klaren Stellen ausgehen. Warum kann das Sprachenreden oder Reden mit der Zunge, heißt ja nichts anderes, als dass ich mit der Zunge rede, ja, Zunge oder Glossa, Zunge, Sprache, Griechisch. Warum kann das kein ekstatisches Gestammel sein, wie im Heidentum, wo es ja dann so geht, schalalalalala, schapapapapapapa und so, die wiederholen ja immer wieder die gleichen Laute. Warum kann das nicht sein? Ganz klare Bibelstelle, die das widerlegt, Matthäus 6, Vers 7. Unser Herr Jesus spricht, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht, ja, nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. ist also kein ekstatisches Gestammel wie im Heidentum. Und deshalb kann auch das sogenannte Sprachenreden kein Geplapper sein, sondern es ist eine wirklich existierende Fremdsprache, die Gott auf übernatürliche Weise schenkt, wo Menschen sie nicht mühsam gelernt haben, wie wir es in der Schule lernen mussten. Und das war in der Missionssituation der ersten Gemeinde als Zeichen für die Ungläubigen. Das war nämlich damals Israel, die nicht erkannten, dass das Heil jetzt auch zu den Nationen geht. Und immer wenn eine neue Volksgruppe erreicht wurde, die Samaritaner oder die Jünger in Ephesus, kam dieses Zeichen als Beweis. Schaut mal, ihr Israeliten, jetzt ist auch zu einer neuen Volksgruppe wiederum das Evangelium gekommen und sie haben es angenommen. Dann haben auch die plötzlich in fremden Sprachen geredet. Also ich bin überzeugt, und es sind auch andere Ausleger so, es sind wirklich existierende Sprachen, die der Mensch nicht mühsam lernen musste, sondern Gottes Geist hat sie in übernatürlicher Weise geschenkt. Und deshalb soll es auch keinen Platz in der Gemeinde haben, weil in einer Gemeinde ist man ja homogen. Man hat ja eine Landessprache, in der das Evangelium klar und verständlich verkündigt werden soll. Es mag sein, falls es heute noch eine unerreichte Volksgruppe geben sollte und Gott einen Missionar hinsendet, dass dieser Missionar auch in einer übernatürlichen Weise ganz schnell und plötzlich diese Sprache verstehen kann. Also ich schließe nicht aus, bin kein Dispensationalist, die sagen, es hat alles im ersten Jahrhundert aufgehört, finde ich auch eine übertriebene Lehre. Ja. Aber es kann sein, dass Gott auch einem solchen Missionar dann plötzlich schenkt, dass er in übernatürlicher Weise ganz schnell diese Sprache versteht. Das ist dann auch ein Sprachenwunder wie an Pfingsten. Oder kann das heute nicht mehr passieren? Ja? Würden ja manche jetzt aus den Brüdergemeinden sagen, das war alles nur im ersten Jahrhundert. Aber die Beschränkung sehe ich jetzt auch nirgends. Aber in unserer Situation hier, wo wir in Gemeinden sind, da sind wir dankbar, dass Gott uns die verständliche Rede gegeben hat. Es war also im ersten Jahrhundert ein Zeichen für Israel, um zu erkennen, dass das Heil zu den Heiden gegangen ist. Und es kann auch ein Zeichen sein, jetzt ist auch dieser Volksstamm erreicht und jener Volksstamm. Aber alles, was Geplapper ist, ist heidnisch und letztendlich dämonisch. So fragt mal die Pfingstler, horcht euch mal an, falls ihr euch da reintraut. Ich war schon in solchen Gemeinden, habe mir das angehört, habe gemerkt, da wiederholen sich immer die gleichen Laute, das ist keine Sprache gewesen, ja. Babababababa, Schambala, Schambala, Babala und so. Also die haben irgendwie ein Gestammel sich angewöhnt und der Kiefer wird bewegt, oft dann schon auch gegen den eigenen Willen. Und das ist eine gefährliche Sache, wenn der Mensch nicht mehr Herr über sich ist. Aber fragt sie mal, ob das wirklich eine Fremdsprache ist. Man könnte es ja aufzeichnen und suchen. Wenn es keine Fremdsprache ist, ist es auch nicht von Gott. Ganz klares Kriterium. War das einleuchtend? Konnt ihr soweit zustimmen? Ja. Ich denke, da würden viele sehr schnell ganz kleinlaut werden mit ihren übernatürlichen Gabengerede. Also Gott tut Wunder, hat sie auch getan, kann auch heute noch heilen und Wunder tun, aber gemäß Jakobus 5, im stillen Kämmerlein, nicht in großen Heilungsshows. Es gibt in der Bibel nirgends, dass zu einer großen Heilungsshow eingeladen wird, sondern für uns gilt Jakobus 5, wenn du gang bist, rufe die Ältesten, bekenne deine Sünden, mit Öl salben lassen und dann wird es besser werden. Der Herr wird ihn aufrichten. Das heißt nicht unbedingt heilen, aber aufrichten. Ja. Es gibt keine Heilungsgarantie. Also, das Sprachenreden an Pfingsten war ein Geschenk wirklich existierender Fremdsprachen und kein ekstatisches Geplapper wie im Heidentum. Ohne Prüfung und Auslegung wurde es in der Urgemeinde nicht geduldet. Und jetzt habe ich eine kleine Änderung vorgenommen, weil es da Missverständnisse gab in diesem Satz. Ich habe statt und geschrieben, ich habe einen Punkt gesetzt und geschrieben, es kann auch bei uns nicht geduldet werden. Das haben manche so verstanden, es war missverständlich, dass es ohne Prüfung und Auslegung nicht geduldet wurde und auch bei uns nicht ohne Prüfung und Auslegung geduldet werden kann. Aber wenn es ausgelegt wird, dann könnte es bei uns geduldet werden. Aber das möchte ich so nicht sehen, sondern ich möchte sagen, es kann auch bei uns nicht geduldet werden. Denn wenn es wirklich ein heidnisches Geplapper ist und so weiter, dann wollen wir damit das gar nicht erst zulassen, sondern lieber uns fernhalten von solchen Dingen. Das Allermindeste wäre, wenn so jemand auftritt mit diesem Anspruch, dass man es prüft, aber wirklich dann feststellt, was da gesagt wird, ja, und auslegt. Ich kenne zum Beispiel eine Pfingstgemeinde, da reden alle gleichzeitig in diesem Geplapper. Aber es ist überhaupt keine Auslegung. Die beten und dann geht es in das ekstatische Gestammel über. Und wer legt es aus? Da sind schon etliche weg, auch zu uns gekommen und haben gesagt, da können wir nicht mehr bleiben. Es ist so unbiblisch, die reden alle gleichzeitig in Zungen und legen es gar nicht aus, aber es steht doch ganz klar in 1. Korinther 14, dass es, wenn schon, heute noch, dann muss es ausgelegt werden. Das ist das Mindeste. Nun, also 1. Korinther 14, dazu nur einige Verse. Ich lese jetzt nicht das ganze Kapitel. Wo deutlich wird, wie dieses Sprachenreden in der Gemeinde abgewertet wird gegenüber der verständlichen Predigt. In der Gemeinde wohlbemerkt. Aber in der Gemeinde, Vers 19, aber in der Gemeinde, so schreibt der Apostel Paulus, will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache oder in einer Zunge. Vers 22, darum dienen die Sprachen oder Zungen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Das habe ich schon erklärt. Die Weissagung, also die verständliche prophetische Predigt, aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen, nämlich zu ihrer Erbauung, Korrektur, Tröstung, Ermahnung. Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden, also lauter verschiedene Sprachen hier durcheinander, kein Gestammel, sondern wirklich verschiedene Fremdsprachen. Stellt euch vor, würde jetzt der eine Arabisch, der andere Türkisch anfangen, alles durcheinander. Es kämen Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie dann nicht sagen, dass ihr von Sinnen, also verrückt seid? Was ist das für ein Durcheinander? Soll doch jeder in seine Gemeinde gehen und dort seine Sprache verständlich reden, will der Apostel Paulus sagen. Ja? Versteht ihr? Wann, wenn, dann höchstens mit Kopfhörer und Dolmetscher, aber nicht gleichzeitig da. Schon mal ganz abgesehen von unverständlichen Lautern, die gar keine Sprache sind, die sind ja gar nicht gemeint. Es sind immer verständliche Sprachen gemeint. Und dann weiter, Vers 27. Wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es 2, höchstens 3 sein und der Reihe nach, und einer soll es auslegen. Muss also immer übersetzt und erklärt werden, wenn schon. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Er mag aber für sich selber und zu Gott reden. Propheten aber sollen 2 oder 3 reden und die anderen sollen es beurteilen. Also es heißt 2 oder 3 Predigtbeiträge in der Gemeinde. Ist auch in vielen Gemeinden so. Aber wichtig, vor allem Vers 32. Es soll kein Chaos entstehen. Ja? Es heißt dann, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Aber in diesen Pfingst- und charismatischen Kreisen gibt es Zwangshandlungen, dass die Leute von irgendwelchen Geistern manipuliert, kontrolliert, durcheinandergewirbelt werden, bis hin zu ekstatischen Zuckungen am Boden. Kommt darauf gleich noch. Nein, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan und nicht die Propheten den Geistern untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. 1. Korinther 14, Vers 33, ganz klar. Also kann auch sagen, statt Frieden der Ordnung, des Heilszustandes, nicht des Chaos. War das soweit verständlich? Ja, danke schön. Deshalb nochmals, ohne Prüfung und Auslegung wurde es in der Urgemeinde nicht geduldet. Es kann auch bei uns nicht geduldet werden. Und nun geht es weiter. Und das sind so die besonders auffallenden, spektakulären und oft so stark betonten Phänomene, wenn wir etwa an den Toronto-Segen oder sogenannten Toronto-Segen und andere Dinge denken. Deshalb haben wir so formuliert. Umfallen nach hinten und auffallende körperliche Phänomene, etwa nach Handauflegung, sind keine Zeichen göttlichen Segens oder göttlicher Heilung, sondern des göttlichen Gerichts. Oh, wieso können wir sowas sagen? Am besten, ich zitiere gleich die Bibelstellen, damit ihr das besser versteht. Jesaja 28, Vers 13. Und so soll auch ihnen das Wort des Herrn ergehen. Zaflazaf, Zaflazaf, Kaflakaf, Kaflakaf, hier ein wenig, da ein wenig, damit sie hingehen und rücklings fallen, zerbrochen und verstrickt und gefangen werden. Das Gericht über die falschen Propheten und Führer in Israel. Ein Gerichtszeichen. Sie reden ekstatisches Gestammel, Zaflazaf, Kaflakaf, ja, und werden verstrickt und fallen nach hinten. Genauso wie bei solchen pseudocharismatischen Veranstaltungen. So, bumm, ganze Reihen, die da umkippen und nicht mehr wissen, was sie tun, so in Trance und hypnotische Zustände kippen. Während Gottes Wort sagt, seid nüchtern, nüchtern und wachsam. Und die lassen sich in Trance und Hypnose bringen. Ja? Es gibt viele weitere Stellen, auch der Hohepriester Eli fällt auf den Rücken, als ihm das Gericht verkündigt wird über Israel und seine Söhne, seine bösen Söhne, fällt er auf den Rücken und stirbt. Und auch die Soldaten, als sie den Herrn gefangen nehmen wollen, fallen um, als er ihnen sagt, ich bin's, ja, ich bin der Sohn Gottes, ich bin Gott. Das ist ein Zeichen des Gerichts über sie. Sie könnten ihn nicht gefangen nehmen, wenn er es ihnen nicht erlauben würde. Aber es ist Gericht. Es sind ja keine Jünger, sondern Verfolger Jesu gewesen. Und dann gibt es diese auffallenden körperlichen Phänomene. Habt ihr davon schon gehört? Es fing schon in der frühen Pfingstbewegung in Kassel, ist das auch schon passiert, sich wie Schlangen auf dem Boden gewälzt haben, als der Geist über sie kam. Ekstatische Zuckungen, Gesichtsverrenkungen, Aufdecken der Blöße. Das ist nämlich der Grund, warum das von Gott so verboten wird. Wenn nämlich jemand nach hinten kippt, geistlich gesehen, das liegt dann zwar vielleicht nicht völlig nackt, bei manchen Frauen vielleicht schon ziemlich nackt, aber da wird die Blöße aufgedeckt, ja, das Geschlechtsteil. Und das ist ein Gräuel vor Gott. Der Priester durfte sich noch nicht mal auf Stufen dem Altar nähern, damit er, wenn er hochschreitet, nicht die Blöße in seinem Gewand aufgedeckt wird. Das waren genaue Vorschriften. Da hat Gott, nimmt es da ganz genau. Und deshalb dieses Unkeusche nach hinten kippen, das ist ein schlimmer Gräuel, der da geschieht. So wie ein Götzendienst, der in den Tempel eingedrungen ist. Im Grunde eine schreckliche Sache. Und die Leute halten es für einen Segen. So gut, so groß ist die endzeitliche Verblendung. Ja, und deshalb haben wir auch geschrieben, wir warnen davor. Wir warnen davor, denn hier besteht die Gefahr der Öffnung für dämonische Geister. 2. Korinther 11, Vers 13 bis 15. Da lesen wir, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selber verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Es gibt sicherlich nicht nur Probleme in diesen Bewegungen, sondern auch in anderen. Wir wollen nicht auf eine Gruppe nur zeigen. Aber da, wo nun man gerade nicht mehr Jesu Wunden ins Zentrum stellt, Jesu Kreuz, sondern die Wundersucht betont, da werden ungute Entwicklungen geradezu gezüchtet. Und dann kommt es zu solchen Gerichten und Gräueln, wo Gott dann sein Gericht senden muss. Dagegen jetzt die positive Bekehrung und was dann geschieht, wohin der Mensch sich dann neigt, ist hier nämlich interessant. Einmal das passive Umkippen, nach hinten meistens, vielleicht auch auf die Seite, ist nicht so entscheidend. Aber wenn sich jemand bekehrt, was tut er dann? Das steht jetzt im Nächsten. Wer sich bekehrt und vom Heiligen Geist geleitet, mit bußfertigem Herzen zu Gott kommt, neigt sich dankbar auf sein Angesicht und fällt nicht passiv nach hinten. Dazu nur zwei Beispiele. Lukas 17, Vers 15. Einer von ihnen aber kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, bei den Aussätzigen, ja, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Der ist nicht nach hinten gefallen, bumm, sondern das hat sich aktiv und nicht in Trance. Aktiv hat er sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen geneigt und hat ihm gedankt. Im Grunde ist es auch ein Zeichen der Anbetung. Ja, der kann, dass Jesus mehr ist als ein Mensch. Und ein weiteres Beispiel, gerade aus dem wichtigen Kapitel 1. Korinther 14, Vers 24 und 25. Da lesen wir, wenn aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, also weissagten und nicht in Sprachen durcheinander reden, so würde er von allen überführt, von allen erforscht und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar und er würde, wohin fallen? Er würde auf sein Angesicht fallen. Hier steht nichts von Rücken fallen. Er würde auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist, in eurer Gemeinde ist. Wir haben doch hier ganz klare Kriterien zur Unterscheidung der Geister. In passiv nach hinten kippen, Gericht, sich aktiv vor Gott neigen auf das Angesicht, Segen. Ja, haben wir es verstanden? Das können wir auch jedem sagen, der noch in diesen Bewegungen drinsteckt und nicht weiß, was da los ist. Diese, vor allem diese zwei Stellen, wenn es nur die zwei Stellen sind, die ihr mitnehmt, euch aufschreibt, behaltet. Jesaja 28, 13, Rücklingsfallen, Gericht. 1. Korinther 14, 25, auf das Angesicht sich neigen, Segen. Ja. Das sagt bitte jedem Pfingstler, Charismatiker, den ihr trefft, damit sie einmal das prüfen von der Bibel her. Die sind ja meistens auch noch offen dafür, für die Bibel, aber nicht immer. Sie zählen ja oft auch sehr auf ihre Gefühle, Erfahrungstheologie und so weiter. Während wir an der Worttheologie festhalten möchten, das Wort Gottes allein als Grundlage, das auch Erfahrungen hervorbringt, aber nur auf der Grundlage des Wortes allein. Ja, dann noch abschließend zu diesem Abschnitt noch ein anderer Aspekt bezüglich der Unterscheidung der Geister. Er klingt hier nämlich: zerstörerische Irrlehre und Sektiererei kann in der christlichen Gemeinde nicht geduldet werden. Hinter allen Irrlehren und Sektenbildungen stehen falsche Geister, die, wie Satan selber, zu ihrer Tarnung sogar Bibelstellen anführen, aber diese aus dem Zusammenhang reißen und verfälschen. Ihnen ist mit der klaren und nicht aus dem Zusammenhang gerissenen biblischen Lehre zu widerstehen. Jetzt könnte ich eine ganze Woche hier Vorlesungen über verschiedene Sekten halten, will ich nicht tun. Wir haben hier Handbücher auch über Sekten und andere Fragen und weise ich darauf hin, lese da ausführlich nach. Ich war ja 10 Jahre lang Sektenbeauftragter, habe da etliches erforscht und habe das versucht, so von der Bibel her zu beurteilen. Nun, es gibt Kriterien, um Sektierer zu erkennen. Zum Beispiel, sie fügen zur Bibel etwas hinzu oder nehmen etwas davon weg. Das ist ganz typisch. Sie tasten vor allem das Zentrum der Heiligen Schrift an, nämlich Jesus Christus selber. Sie relativieren, reduzieren Jesus, indem sie etwa sein Erlösungswerk verkleinern und sagen, der Mensch selber muss etwas hinzutun. Oder indem sie ganz die Erlösung zunichte machen und sagen, ein anderer wurde dort gekreuzigt, was etwa der Islam behauptet, der Koran. Oder indem sie die leibliche Auferstehung Jesu leugnen und so weiter und so fort. Ja. Irgendwo wird etwas verändert. Es wird zwar auch von Gott, von Jesus geredet bei vielen Sekten, aber es ist ein anderer Gott, ein anderer Jesus. Und das können wir nur von der Bibel her, vom Zusammenhang des Wortes Gottes richtig erkennen, durchschauen und beurteilen. Aber die falschen Geister sind ja raffiniert. Sie führen zu ihrer Tarnung sogar Bibelstellen an. Und das hat der Satan selber so gemacht. In Matthäus 4, wo die Versuchung unseres Herrn Jesus berichtet wird, da kam ja auch der Satan sogar auf den Sohn Gottes zu, wollte ihn von seinem Heilsweg und Heilswerk abhalten, indem er ihm sagte zum Beispiel: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Hier wird ein Zitat aus dem Psalm zusammengerissen und verfälscht. Er sagt, es steht geschrieben, aber er wendet es in einer völlig falschen Situation an, der Teufel. Das ist ein Wort, was heißt, dass Gott uns bewahren kann, ja, aber nicht, wenn wir mutwillig sündigen. Und er will hier den Sohn Gottes zu einer mutwilligen Sünde überreden, sich hinabzustürzen, praktisch sich selber da umzubringen, dann zu sehen, ob die Engel ihm helfen. So wenn jetzt der Teufel zu euch kommt und sagt, stürz dich da mal in den Fluss und guck mal, ob du es überlebst. Ja. Ja. So ist er zu Jesus gekommen und der Herr Jesus hat ihm geantwortet, da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Er hat ihm mit dem wirklichen Wort Gottes in unverfälschter Weise widerstanden. Aber manchmal ist es schwer zu durchschauen und die Sekten haben ja die Vorliebe, die Stellen total aus dem Zusammenhang zu reißen und in ihr vorgefertigtes Lehrsystem einzufügen. Aber in diesem vorgefertigten falschen Lehrsystem bekommen die Bibelstellen dann eine ganz unpassende Stelle, sodass eine unbiblische Lehre mit Bibelstellen garniert aufgebaut werden kann. Das ist eine ganz raffinierte Sache. Ja. Man nennt das auch die Rösselsprungmethode. Da holt man was raus und dort, ja, natürlich stehen wir auch in der Gefahr, gerade wenn wir ein Bekenntnis zusammenstellen. Deshalb müssen wir auch immer korrekturbereit bleiben und sehen, in welchem Zusammenhang stehen diese biblischen Aussagen, die wir jetzt hier in Klammer zitieren. Das ist mir ganz wichtig und ganz klar. Die meisten biblischen Stellen, die ich deshalb auch hier genannt habe, stammen aus dem Neuen Testament in unserem heilsgeschichtlichen Stadium, ohne dass wir das Alte Testament dadurch übergehen. Aber ihr habt vielleicht gemerkt, es sind überwiegend Stellen aus dem Neuen Testament. Wir bewegen uns auf neutestamentlichem Boden der Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus. Zweiter Petrus 2, Vers 1. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen, und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Da ist schon die Warnung im ersten Jahrhundert vor falschen Propheten, falschen Lehrern und verderblichen Sekten. Und bezüglich dem Umgang mit einem Sektierer steht Folgendes in Titus 3, Vers 10 und 11. Einen sektiererischen Menschen weise nach ein- oder zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Also wir sollen ihn nicht sofort abweisen, wir sollen ihn ermahnen, von Wort Gottes her ihm Korrektur anbieten, einmal, zweimal, aber wenn er dann nicht hört, so wie auch bei der Gemeindezucht Matthäus 18, dann muss man sich von ihm trennen. Aus der Gemeinde ausschließen, wenn er in der Gemeinde ist und sie zerstören droht mit seinen massiven Irrlehren, oder sich selber dann trennen, wo solche Irrlehre vorhanden ist. Ja, habt ihr jetzt noch Kraft für einen Abschnitt oder sollen wir an der Stelle abbrechen? Noch ein Abschnitt, jetzt kommt man praktisch zum neuen Themenbereich. Jetzt geht es um die Schöpfung und den Menschen. Wir haben den Menschen vor der Schöpfung dargestellt. Wo es vielleicht nicht ganz logisch ist, aber der Mensch ist ja als Gottes Ebenbild erschaffen. Und deshalb, bevor die Schöpfung allgemein betrachtet wird, haben wir schon den Menschen hier praktisch in Großaufnahme. Ich lese dazu Folgendes. Der Mensch. Wir glauben, dass der Mensch Gottes Geschöpf und nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Der Mensch ist also kein Produkt des Zufalls, der Evolution in Hunderttausenden von Jahren oder noch längeren Räumen, sondern er ist Gottes Geschöpf. Und die Bibel sagt uns, dass die Menschheit ungefähr erst 6000 Jahre alt ist von der Erschaffung der Welt. Darauf komme ich noch zurück. Das lässt sich auch statistisch nachweisen übrigens. Ganz einfacher Nachweis, sage ich immer wieder, weil es so einleuchtend ist. Stellt euch mal vor, es würde stimmen, die Menschheit wäre Hunderttausende Jahre alt. Und man nimmt eine normale Vermehrungskurve, die Statistik der Population, die Vermehrungskurve. Natürlich, die Sterblichkeit war früher größer, ist alles mit einberechnet. Aber man hat auch viel mehr Kinder bekommen. Da gab es keine Verhütung, die gibt es erst seit den 60er Jahren. Früher haben die Leute alle ein, zwei Jahre Kinder bekommen. Es sind viele gestorben, aber auch viele überlebt. Und die Menschheit hat sich deshalb rasant vermehrt am Anfang. Wenn das jetzt hunderttausende Jahre so gegangen wäre, dann würden heute, hat mal jemand ausgerechnet, auf jedem Quadratmeter bewohnbarer Erde 170 Menschen leben. Ja. Wenn es hunderttausende Jahre wären. Jetzt machen wir den anderen Umkehrschluss. Wenn wir jetzt ausgehen von der heutigen Bevölkerungszahl, 6 bis 7 Milliarden im Jahr 2011, und das zurückrechnen mit aller Sterblichkeit und so weiter, aber zurückrechnen die Populationskurve, dann kommen wir auf ein Menschheitsalter von ungefähr 6000 Jahren. Ist das nicht sehr beeindruckend? Ne? Von 6 bis 7 Milliarden Menschen, 6000 Jahre, genau das, was die Bibel sagt. Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Genau wie es die Bibel sagt, er schuf ihn. und erschuf ihn zu seinem Bilde. 1. Mose 1, Vers 27 und 28. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Hier steckt so viel drin, allein in diesen zwei Versen. Ja, ganze Schöpfung und auch viel Geheimnisvolles. Es wurden viele dicke Bücher geschrieben, was das heißen könnte. Der Mensch ist geschaffen nach Gottes Ebenbild, die Gottebenbildlichkeit, Imago Dei und Zellem und was da alles steht, ja, die ganzen Begriffe, kann das jetzt nur kurz meine Meinung dazu sagen. Was heißt, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild? Nun zunächst mal, wenn ich hier ein Foto habe von mir, ich habe jetzt eine Tasche, immer ein Foto auch von meiner Familie, da gerne mal sehen, vielleicht eine Mittagspause, dann ist das ein Foto von mir, ein Abbild. Hier bin ich drauf und meine Familie. Aber das bin ja nicht ich selber, ne, dieses Foto. Steht ihr? Das ist ein Ebenbild, was man heute durch die Fotografiertechnik erzeugen, produzieren kann. Und wenn es heißt, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, heißt es dann, dass wir Gott sind? Nein, wir sind, genauso wie eine Fotografie von uns ein Ebenbild ist, sind wir geschaffen nach Gottes Ebenbild, nach Gottes Urbild als Ebenbild, so muss man sagen. Gott ist das Urbild sozusagen, wir sind das Abbild. Und deshalb der Mensch, man sagt zu Recht, die Krone der Schöpfung. Ja, Gott hat uns eingesetzt und da wird die Gottebenbildlichkeit deutlich. Zunächst mal als Mann und Frau, das ist nochmal ein extra Aspekt, aber er segnete sie, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan. Da wird die Ebenbildlichkeit deutlich, dass wir die Krone der Schöpfung sind. So wie Gott das Haupt ist des Mannes, so ist der Mann wieder das Haupt der Frau. Also da wird auch die Gottebenbildlichkeit wieder gespiegelt, auch in der Schöpfung, wie alles so geschaffen ist. Aber Gott ist jetzt weder männlich noch weiblich, sondern er ist einfach Geist, hat aber dann seinem Sohn, ist er als Mann auf die Erde gekommen. Das können wir nicht umdrehen, darauf komme ich noch ausführlicher zurück, wenn es um die Frage der Gemeinde und der Gemeindemitarbeit geht. Aber deutlich ist, dass wir als Menschen eingesetzt sind als Verwalter über die Schöpfung und damit haben wir einen Herrschaftsauftrag, so wie Gott selber der Herrscher des gesamten Universums ist. Also die Ebenbildlichkeit wird vor allem deutlich im Herrschaftsauftrag über die Schöpfung. Herrschaftsauftrag heißt übrigens nicht Zerstörungsauftrag. Ja. Gerade heute sehr aktuell, wenn wir sehen, wie die Menschheit selber hier den Planeten dabei ist, mit zu zerstören. Es gibt auch andere Katastrophen, die Gott zulässt, aber vieles haben Menschen selber verschuldet, das wissen wir auch, durch die Umweltzerstörung, auch die Atomtechnik und so weiter und so fort. Nun, die Gottebenbildlichkeit ist der Herrschaftsauftrag und das wird deshalb auch im Zusammenhang hier beschrieben, was ich gerade gelesen habe. Macht euch die Erde untertan, herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und deshalb kam auch der Sohn Gottes als Mensch zur Welt. Und nicht irgendwie, Entschuldigung, als Tier, ja, weil der Mensch Gottes Ebenbild ist und nicht der Affe oder das Krokodil oder sonst etwas. Ja, Gott sandte seinen Sohn in menschlicher Gestalt. Jesus, das absolute, ja, wie soll ich jetzt sagen, Abbild des Vaters wiederum, aber doch gleichzeitig selber auch Gott. Und er wird herrschen und einmal alles unter seine Füße legen. Die Gottebenbildlichkeit, vor allem in der Herrschaft über die Schöpfung. Nun, über Gott selber sollen wir uns ja kein Bild machen. Also es ist nicht so gemeint, dass wir uns Gott irgendwie, Gott den Vater in menschlichem Abbild wiederum vorstellen können. Da würden wir wieder etwas zurückprojizieren von unserer Aussehenswirklichkeit auf den Schöpfer. Das ist uns nicht erlaubt. Ja. Selbst wenn wir Gott sehen würden, müssten wir vergehen als sündige Menschen, die wir auf dieser Erde leben. Kein Mensch hat deshalb Gott gesehen. Auch Mose, da gibt es einmal eine Begegnung, durfte nur aus einem Erdspalt heraus ihn von hinten so vorüberziehen, sehen. Aber das ist, wenn wir die Sonne anschauen, ja, sehen wir müssten vergehen. Wir würden blind innerhalb von wenigen Minuten, wenn wir immer in den Sonnenball starren würden. Und um wie viel mehr Gott der Schöpfer, der heller ist als 1000 Sonnen, ja, wie viel mehr würden wir da vergehen? Gott schuf den Menschen seinem Bilde, nach Gottes Ebenbild. Und dann, ganz wichtiger Punkt jetzt, als Mann und Frau schuf er sie. Nicht als Mann und Frau. Warum betone ich das jetzt heutzutage? Nun, wir leben im endzeitlichen Glaubensabfall und heute werden sämtliche Ordnungen Gottes über den Haufen geworfen. Heute wird behauptet, es ist doch egal, ob Mann und Frau einander heiraten oder Männlein, Männlein, Weiblein, Weiblein. Das sei ja alles das Gleiche. Und das ist eben nicht das Gleiche. Allein schon der gesunde Menschenverstand müsste den Homo-Befürwortern sagen, dass das niemals von Gott gesegnet oder gar Gottes Wille sein könne, was da heutzutage so lautstark gefordert wird, die sogenannte Homo-Ehe. Denn wenn das so wäre, dass das unter dem Segen Gottes stünde, naja, dann wäre es klar in der Bibel, steht aber nicht. Im Gegenteil, es steht, dass es Gott ein Gräuel ist, dass es in Römer 1 ein Gerichtszeichen ist, wo das geschieht. Sie haben vertauschten natürlichen Umgang mit dem Unnatürlichen. Gott hat sie dahingegeben, heißt es dann, unter sein Gericht. Das sage nicht ich, das sagt Gottes Wort selber. Ja? Wenn mich jemand dafür anzeigt, dann muss er die Bibel anzeigen. Und das wollen sie auch. Sie wollen ja die Bibel abschaffen und verändern an diesen Stellen. Der Mensch der Sünde macht sich auf gegen Gott, aber er wird damit scheitern. Das wissen wir. Aber wir wollen festhalten, als Mann und Frau schuf er sie. Warum nicht als Mann und Mann? Jetzt komme ich endlich zur Erklärung. Dann wäre die Menschheit schon längst ausgestorben. Ja. Wenn das von Gott gesegnet wäre. Wären wir alle nicht hier. Ja, wenn Mann mit Mann und die Frau mit Frau, hätten sie nie Kinder bekommen. Aber es heißt doch, ihr seid fruchtbar und mehret euch. Füllt die Erde. Das geschieht nur, indem der Mensch sich an diese Schöpfungsordnung hält. Als Mann und Frau schuf er sie. Und deshalb soll Mann die Frau und die Frau den Mann heiraten, aber nicht anders. Nun ein weiterer Punkt. Jeder Mensch ist Nachkomme der Ureltern Adam und Eva. Nicht Nachkomme des Affen Sebastian oder Brutisuls oder wie die alle so genannt werden, nicht? In der Fantasie. Nein, Adam und Eva. Adam heißt ja Mensch und Eva heißt Leben. Sie haben symbolische Namen bekommen, sind aber wirkliche Menschen gewesen, unsere Ureltern. Wenn das nicht so wäre, dann gäbe es nicht ausführliche Stammbäume, die bis zu Adam und Eva zurückgehen. Zum Beispiel der Stammbaum unseres Herrn Jesus in Lukas 3. Da lesen wir, Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs, also es war ja nur sein Pflegevater, der Vater ist ja Gott gewesen. Aber trotzdem, als Pflegevater ist in der Linie Josefs und im anderen Evangelium in der Linie Marias auch. Beziehungsweise hier ist die Linie Marias, in Matthäus ist es die Linie Josefs. Aber hier geht es dann zurück bei Josef, welcher war ein Sohn Elis. Und dann geht es immer weiter zurück und dann heißt es in Vers 38, Lukas 3, Vers 38, der war ein Sohn des Enos, der war ein Sohn Seths, der war ein Sohn Adams und der war Gottes. Jetzt ganz klar zurück, bis auf Adam und Eva. Alle Formen der Evolutionslehre mit ihrer Behauptung, der Mensch habe sich aus affenähnlichen Vorfahren entwickelt, lehnen wir als unwissenschaftlich und bibelwidrig ab. Man hätte auch bibelwidrig und unwissenschaftlich schreiben können, aber um den Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, haben wir zuerst geschrieben, unwissenschaftlich. Und zudem ist es auch bibelwidrig. Zu der Unwissenschaftlichkeit der Evolutionslehre soll ich dazu noch was sagen? Nur ein paar wenige Argumente dagegen. Und zwar Argumente, es gibt auch umstrittene Punkte auf diesem Feld, aber ich möchte nur ein paar Argumente nehmen, die unwiderleglich sind, unwiderlegbar gegen die Evolutionslehre. Also zunächst mal, ich schließe mich da an einen Fachmann an, Dr. Ralf Krüger. Er hat einen Aufsatz in unserem Ideologienhandbuch darüber geschrieben, unter der Überschrift Evolutionskritik. Es liegt auch hinten aus, Evolutionskritik. Und da schreibt er, Grundlagen des Evolutionismus sind a. Entwicklung von Leben aus unbelebter Materie beginnend durch Mutation und Selektion, B. Diese Art der Entwicklung erfordert zwangsläufig das Vorhandensein von Zwischenstufen in den Fossilien, große Zeiträume, also Millionen oder Milliarden von Jahren, sowie Sprung- bzw. Makromutationen. Das heißt, zum Beispiel die Entwicklung eines funktionsfähigen Organs in einem Schritt. Es wird also immer wieder Sprünge gegeben haben, damit überhaupt sich diese Arten bilden konnten. Aber ich bringe jetzt nur ein paar der Gegenargumente aus Zeitgründen. Man weiß, dass Mutationen, also Erbgutveränderungen, etwa durch Strahlung und so weiter, in der Regel schädlich sind und damit keinen Selektionsvorteil begründen. Also sehr fraglich, ob da überhaupt eine Hörentwicklung hervorgehen kann. Ferner gibt es bis heute keine experimentelle Bestätigung für eine evolutionistische Veränderung von Lebewesen, zum Beispiel den Sprung zwischen verschiedenen Arten. Das ist also alles nur Vermutungen, um nicht zu sagen Religion, wenn das so geglaubt wird, dass es diesen Sprung gegeben hätte. Ferner, die Wahrscheinlichkeit, dass Leben aus unbelebter Materie von selbst durch Zufall entstehen könnte, ist mathematisch so extrem gering, dass auch ein Vielfaches des heute angenommenen Erdalters von einigen Milliarden Jahren dafür nicht ausreicht. Also man muss sich vorstellen, nicht? Milliarden Jahren, dass aus Unbelebtem etwas Belebtes entsteht. Der große, wie nennt man den Beruf, also Louis Pasteur, Chemiker, glaube ich, war er. Er hat ja auch Pasteurisieren, geht auf ihn zurück. Er war ein Vertreter der Schöpfung und nicht der Evolution. Er hat ganz klar gesagt, dass aus Leblosem nichts Lebendiges hervorgehen kann. Jedes Leben geht aus anderem Leben hervor. Etwa auch die Bakterien in der Milch und so weiter. Ja, das hat er ja erforscht. Also nur aus Lebendigem, aber nicht aus Unbelebtem. Also das, wie das angefangen haben soll ohne Schöpfer, das kann die Evolutionslehre nicht erklären. Ferner dann wird er behauptet, man hätte ja gemessen die langen Zeiträume. Dazu schreibt Ralf Krüger, die von der Evolutionstheorie postulierten, also geforderten langen Entwicklungszeiten, 4,4 Milliarden Jahre, können messtechnisch nicht belegt werden, auch nicht mit Hilfe radioaktiver Zerfallsprozesse. Die hier zugrunde liegenden physikalischen Prozesse setzen für den Messzeitraum die Konstanz der Umweltbedingungen voraus, also dass sie immer gleich geblieben seien. Was aber mit Sicherheit nicht der Fall ist, beziehungsweise nicht nachgewiesen werden kann. Beispiele. Nach dem Ausbruch des Mount St. Helens, also dieses riesigen Berges oder Vulkans St. Helens in USA, um 1990, das ist noch gar nicht lange her, etwa 20 Jahre, stellte man mit den genannten Messmethoden ein Alter des Lavagesteins von 30.000 Jahren fest. Ja. Das Gestein war aber nur wenige Jahre alt. Beim Vulkanausbruch in Hulali, Hawaii im Jahre 1801 ergab die Altersanalyse mit der Kalium-Argon-Methode in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts 160 Millionen Jahre, obwohl es auch nur wenige Zeit alt war. Also es hängt immer mit der Veränderung der Substanzen ab. Katastrophische Entstehung von Lavagestein. Und die Messmethoden können das überhaupt nicht wirklich erfassen. Heute weiß man, so schreibt Ralf Krüger weiter, dass immer dann, wenn vulkanische Prozesse im Spiel sind, die Messverfahren versagen. Und gerade die frühe Erdgeschichte, da waren laufend vulkanische Ereignisse, wie man sehr stark vermuten kann. Also, wenn das nicht immer konstant war, so wie man es vermutet, dann kann man es gar nicht messen. Und man kann auch annehmen, dass vor der Sintflut die Atmosphäre völlig anders war. Viel mehr Wasserdampf und Kohlenstoff dann eingelagert wurde in ganz anderen Dimensionen, als es von der heutigen Ansicht vorstellbar ist. Und deshalb versagen die Messmethoden. Das nur kurz, ich bin ja kein Fachmann auf naturwissenschaftlichem Gebiet, aber ich wollte es doch kurz erwähnen von einem anderen Fachmann, er ist Naturwissenschaftler, habe ich das zitiert. Ja, wir kommen so ganz langsam zum Ende heute Morgen. Also die Evolution ist unwissenschaftlich und natürlich auch bibelwidrig. Die Bibel spricht eben von ungefähr 6000 Jahren Menschheits- und Erdgeschichte. Darauf komme ich dann heute Abend noch zurück, wenn es um die Schöpfung geht. Und wir haben weiter formuliert, infolge der Sintflut besteht die heutige Menschheit aus Nachkommen der drei Söhne Noahs, die sich über die bestehende Schöpfung verbreitet haben. Es wird in 1. Mose 9 deutlich geschrieben, wo es dann heißt, von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Ja, aber dann fragt man sich, wie kann es sein, die ganze Erde? Es sind doch riesige Wassermassen zwischen den Kontinenten. Wie kamen denn die Indianer nach Amerika? Wie kamen die Schwarzen nach Afrika? Das geht vielleicht noch eher, ist ja nicht so weit. Aber gerade Amerika, Australien, wie kommt es, dass da überall Menschen leben? Nun, liebe Geschwister, auch darauf gibt die Bibel die Antwort. Es wird oft übersehen. Und meine Frau hat mich erst vor ein paar Tagen auf diese Stelle hingewiesen. Meine Frau kennt die Bibel noch viel besser als ich. Die hat sie schon so oft gelesen. Ja, da kann ich also nicht mithalten. Bin ich sehr dankbar für die Anna. 1. Mose 10, Vers 25. Wollen wir mal aufschlagen. Eber wurden zwei Söhne geboren. Das ist jetzt nach der Sintflut alles. Einer hieß Peleg, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde. Und sein Bruder hieß Joktan. Seht ihr auch die Erdteilung? Die Entstehung der Kontinente ist in der Bibel erwähnt. Zur Zeit des Peleg wurde die Erde zerteilt. Und auch dafür gibt es einen einfachen Beweis. Jede Landkarte ist der Beweis. Wisst ihr warum? Habt ihr schon mal Puzzle gespielt? Wenn ihr euch das genau anguckt, diese Erdteile, das passt ganz genau zusammen, ja, wie ein Puzzle, wenn man die zusammenschiebt. Das war also alles mal ein Urkontinent. Man spricht auch von Pangäa, die all-eine Erde. Und die wurde zur Zeit des Peleg, 1. Mose 10, Vers 25, nach der Sintflut erst geteilt. Als sich Sem, Ham und Japhet bereits mit ihren Frauen wieder über die Erde verteilt hatten. Jeder ist wohl in eine andere Richtung gezogen und da haben sie dann ihre Nachkommen gezeugt. So genau hat die Bibel uns das von Gottes Geist inspiriert überliefert. Ist das nicht überwältigend? Und die Weltleute, die glauben oder wissen das, wollen es gar nicht wissen. Aber Gottes Wort ist klar. Und da will jemand behaupten, die Bibel sei nicht naturwissenschaftlich und historisch genau. Ja, steht ganz genau da. Auch diese Sache lässt sich einfach erklären. Gott hat die Erde zerteilt. Wodurch, wissen wir nicht. Vielleicht durch große Erdbeben, dass dann diese Kontinente sehr schnell auseinandergedriftet sind. Die Kontinentaldrift. Man weiß auch, dass sie sich heute noch auseinander bewegen, wenn auch sehr langsam jetzt. Aber da ist schon vieles passiert und wir wundern uns auch nicht, dass es heute wieder so große Erdbeben gibt, wenn es aufs Ende zugeht. Das liegt alles in Gottes heilsgeschichtlichem Plan. Von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. 1. Mose 9, Vers 19. Ja, und nun der letzte Aspekt hier. Wir glauben, dass der Mensch im Garten Eden ohne Sünde war. Er hatte die Bestimmung, Nachkommen zu zeugen, über die Erde und ihre Geschöpfe zu herrschen und niemals zu sterben. Sie hätten nämlich essen dürfen vom Baum der Unsterblichkeit. Aber zuvor hatten sie frevlerisch gegessen vom Baum der Erkenntnis. Das heißt, sie wollten sein wie Gott. Und das hat Gott nicht zugelassen. Und als die Menschen einen Turm bis zum Himmel bauen wollen später, Turmbau von Babel, lässt er das auch nicht zu. Und hat auch da die Sprachen verwirrt und sie über die Erde verteilt. Und so kam also der Sündenfall. Der Mensch wollte sein wie Gott, Allwissenheit, Allmacht haben. Und dann wurde er sterblich. Mit Mühsal nun muss er sich sein Leben erhalten. Unter Schmerzen gebärt die Frau Kinder. Dieser Fluch kam über die Menschheit. Und deshalb das nächste seit dem Sündenfall unserer Ureltern. Jedoch ist jeder Mensch der Macht Satans, der Sünde und des geistlichen und körperlichen Todes unterworfen. 1. Mose 3. Der Mensch, der nicht zu Jesus umgekehrt ist, ist geistlich tot, ein lebender Leichnam. Und er wird auch körperlich sterben, zu der Zeit, die Gott festgelegt hat. Nur einer kann uns aus dieser Todverfallenheit befreien. Und hat es auch getan am Kreuz von Golgatha, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Und damit schließt nun dieser Abschnitt in sieghafter Weise, wollen wir es hören. Aus dieser Macht, nämlich Satans der Sünde und des geistlichen und körperlichen Todes, aus dieser Macht kann uns allein Jesus Christus, der sündlose Sohn Gottes, befreien, indem er den Fluch des Todes auf sich nimmt und uns ewiges Leben im Himmel ermöglicht. Wie wunderbar. Wir lesen in Römer 5, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. So wird nun, kommt auch durch einen, durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Ich habe es jetzt etwas gekürzt. Ja, das steht in Römer 5. Durch einen, durch Adam, kam der Tod. Durch den anderen, den neuen Adam, aber den sündlosen Menschen, Jesus Christus, kam das ewige Leben. Und es kommt für jeden, der an ihn glaubt, der diese Erlösung am Kreuz auf Golgatha annimmt. Mögen wir alle das schon getan haben oder noch tun, möge der Herr uns dazu helfen. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du Sünde, Tod und den Teufel besiegt hast. Und wir danken dir für deine Liebe und Gnade, auch dass du deinen Heiligen Geist als den Tröster gesandt hast. Wir haben gehört, wie viel Durcheinander gerade in dieser Frage des Heiligen Geistes heute herrscht. Wir können nur bitten, Herr, erbarme dich, öffne allen Menschen die Augen, die verführt sind, die falschen Geistern glauben, die verwirrt werden. Herr, rette noch viele heraus und schenk, dass wir dir allein, allmächtiger Gott und Heiland, die Ehre geben. Ja, dazu lass auch diesen Tag, diese Woche, diese Freizeit dazu dienen. Bitten dich um deinen Segen auch weiterhin. Amen.